Bayern 2 Kulturwelt.
Die Kulturwelt berichtet heute über den neuen BR-Kanal BR Literally, zu finden auf der inzwischen wichtigsten Social-Media-Plattform TikTok. Da ist das Thema Bücher ja ein auffallend wichtiger Bestandteil geworden im Rahmen eines Phänomens namens BookTok. Und der BR BookTokt da ab sofort auch mit. Außerdem, wir gratulieren dem Schriftsteller Christoph Ranzmeier zum 70. Geburtstag. Und dann blicken wir nach Berlin. Das Humboldt-Forum sorgt da gerade mal wieder für Schlagzeilen. Über die Diskussion, was außen an dem Gebäude passiert, droht fast ein bisschen eine neue Ausstellung im Humboldt-Forum in den Hintergrund zu geraten. Dabei ist das Thema der neuen Schau gerade auch für das Berliner Stadtschloss ein brisantes. Titel: Kunst als Beute – 10 Geschichten.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
Polar heißt das neue zweite Album der Band Grand Hotel Chilling. Das Spezialgebiet der Band: Beziehungs- und Klimakrisen. Und wie singen sie so schön hier? Unsere Liebe ist wie ein Autobus. Ihre Bandgründung beschreiben die vier Mitglieder vom Grand Hotel Chilling als Ausläufer einer kollektiven Isolationskatharsis während Corona. Autobus, ein Song vom neuen zweiten Album Polar. Mehr Musik daraus später hier in der Bayern 2 Kulturwelt. Wir blicken jetzt nach Berlin und auf das Figurenkabinett am Humboldt-Forum, das in diesen Tagen gerade an der Fassade ein weiteres Mal erweitert wurde. Am Berliner Stadtschloss wurden gestern alle 8 Propheten des Alten Testaments als 3 Meter wuchtige Statuen montiert. Zu viele christliche Symbole, das ist aber nicht der einzige Vorwurf, dem sich das Humboldt-Forum anhaltend ausgesetzt sieht. Da ist auch die immer wieder neu entfachte Diskussion um Spenden aus rechten und rechtskonservativen Kreisen für den Neubau und schließlich die Kritik von Kunsthistoriker und Ethnologenseite, das Humboldt-Forum würde das Thema Provenienzforschung zu halbherzig behandeln. Vielleicht ist die neue Ausstellung ja ein Versuch des Forums, diesen Vorwurf zu entkräftigen. Kunst als Beute. 10 Geschichten heißt die Schau, die am Freitag startet. Aus Berlin berichtet Simone Reber.
Silbermesser, Gabeln, Löffel, Scheren, Tortenheber, Armreifen, Kinderrasseln. Es ist eine gespenstische Sammlung, die da säuberlich geordnet hinter einer Glasscheibe ausgestellt ist. Das sogenannte Silber-Sonderinventar des Märkischen Museums Berlin stammt aus jüdischen Zwangsabgaben. Ab Februar 1939 wurden Jüdinnen und Juden gezwungen, Edelmetall in Pfandleihanstalten abzugeben. Der damalige Direktor des Märkischen Museums erhielt die Erlaubnis, die schönsten Stücke anzukaufen. Für Keller und Neel, einen der beiden Gastkuratoren der Ausstellung Kunst als Beute im Berliner Humboldt-Forum, ist das Silbersonderinventar eins der eindringlichsten Beispiele für unrechtmäßig erworbene Artefakte in den Museumssammlungen.
For me, the Jewish silver basically creates an ocean of human pain.
Das jüdische Silber steht für unermessliches Leid, das man aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln sieht. Es zeigt, dass mit jedem dieser Objekte eine Geschichte aus dem richtigen Leben verbunden ist. Das Märkische Museum hat inzwischen mit der Jewish Claims Conference eine Einigung erzielt und sich verpflichtet, das jüdische Silber zu zeigen und die historischen Hintergründe zu erzählen. Die anschauliche Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum macht anhand von 10 Beispielen sehr konkret, auf wie vielen krummen Wegen Kunst und Kunsthandwerk in europäische Sammlungen gelangten. Den verzierten Holzstab aus Suriname hat das Ethnologische Museum 1901 von dem Reisenden Paul Körner erworben. Inzwischen ist aber bekannt, dass die kleine Holzskulptur dem ursprünglichen Besitzer in einer Missionsstation gestohlen wurde. Kell O'Neill und seine Partnerin Ellen Jongsma haben den Dichter Onjas Landfeld gebeten, sich den Stab anzuschauen. Landfelds Onkel war Chief in der Region, aus der das Exponat stammt.
His one request was, can I hold the staff?
Seine Bitte war, dass er den Stab in der Hand halten kann. Die Ironie besteht darin, dass er den Stab zwar halten kann, aber nicht ohne Handschuhe, denn das Objekt ist mit Gift übersprüht, um Ungeziefer abzuhalten. Viele Objekte können nicht mehr in ihrem ursprünglichen Sinn verwendet werden, selbst wenn sie restituiert werden, weil sie immer noch Spuren von Gift enthalten. Zum Gift kommt das Blut. Eine 3D-Installation öffnet den Vorstellungsraum für die Herkunft eines Dolches aus Bali. Der Sammler Klaus Rodenberg, Angestellter in der niederländischen Kolonialverwaltung, schenkte den Kris dem König von Preußen. Heute befindet sich das Messer in der Sammlung des Ethnologischen Museums. Die Brille für virtuelle Realität versetzt das Publikum in das Jahr 1849. In die balinesische Tempelanlage, aus der die Waffe stammt. Vor den Füßen liegt ein Toter, den Dolch mit der flammenförmigen Klinge in der Hand. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören von den Kämpfen zwischen niederländischen Angreifern und balinesischen Verteidigern.
To take people out of that present moment, to see these.
Uns ist es sehr wichtig, die Leute aus dem Moment der Gegenwart zu holen, diese Objekte als Dinge zu sehen, die schon vorher eine Geschichte hatten und auch nachher noch eine Geschichte haben werden. Wenn man das macht, nimmt man die Konfrontation aus der Debatte und verwandelt sie in eine menschliche Frage. Weil sich die Ausstellung auf 10 Beispiele beschränkt, macht sie deutlich, was Provenienzrecherche wirklich bedeutet, welche ungeheure Arbeit die Museen bei der Erforschung ihrer Sammlung noch leisten müssen, um reinen Tisch zu machen.
Ab Freitag im Berliner Humboldt-Forum die Ausstellung Kunst als Beute. 8.38 Uhr haben wir es. Und es ist jetzt ein Jahr her ungefähr, dass wir hier in der Bayern 2 Kulturwelt anfingen, über das Phänomen BookTok zu berichten. Denn es zeigte sich, auf TikTok, der inzwischen größten Social-Media-Plattform der Welt, gibt es nicht nur schnelle, kurze, grelle Tanz- und Spaß- und Schminkvideos. Nein, da gibt es auch einen Bereich, in dem nicht Lippenstifte empfohlen werden, sondern Bücher. TikTok hat durchaus auch das Zeug zur Plattform für Bücherwürmer. Nehmen wir zum Beispiel die BookTokerin Miss Nerdstagram. Über 50.000 Aufrufe hat allein ihr Video über das Sortieren ihres Buchregals nach Farben.
Hi, ich bin Jess und ich nehme euch heute mit und zeige euch, wie ich meine beiden Regale hier neu sortiere. Es handelt sich hier um meine Regale der ungelesenen Bücher und ich bin mit dem Ergebnis so, so glücklich. Ich könnte es mir den ganzen Tag ansehen. Falls ihr mal eine genauere Bookshelf-Tour haben wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und macht auch gerne mal das Herzchen rot und das Plus weg für weitere buchige Updates.
Ja, und ich habe an dieser Stelle auch ein buchiges Update für Sie, liebes Kulturweltpublikum. Der BR BookTok ab sofort auch. BR Literally heißt der neue Kanal auf TikTok. Die ersten Videos sind schon online und eine der Hosts ist Miriam Fendt. Hallo Miriam, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Vielleicht nochmal zum Einstieg ins Thema. Was ist eigentlich genau BookTok? Was verbirgt sich dahinter?
BookTok ist einerseits ein Hashtag auf TikTok und gleichzeitig auch der Name von der TikTok-Community, die sich sehr für Literatur, für Lesen und so auch das ganze Habituelle drumherum interessiert. BookTok ist der Community, die sehr viel, würde ich sagen, für einen positiven Austausch steht. Also es gibt nicht so viele Verrisse oder sowas, was man jetzt aus der Literaturkritik aus dem Feuilleton kennt, sondern es basiert sehr viel auf persönlichen Empfehlungen. Und rezensiert wird eben, wie du schon gesagt hast, vor allem Romance, Fantasy, also quasi diese Bücher, die sie bestimmt alle auch kennen und schon mal im Buchladen gesehen haben, die so pastelligen Cover haben und so sehr schöne verzierte Schriftzüge. Es ist wenig Gegenwartsliteratur, wenig Belletristik darunter, sondern eben sehr viel aus diesen Bereichen.
Es ist ja auch eine junge Zielgruppe und da ist natürlich das Thema Love and Romance, gehört ja zu diesem Altersabschnitt ja auch dazu.
Absolut. Ich würde es auch gar nicht so negativ sehen, sondern es ist halt im Moment einfach das, was da funktioniert. Es sind sehr viele junge Menschen und denen fehlt halt vielleicht im Moment noch ein bisschen die Ansprechperson, die Plattform, der Kanal, die dafür da sind, sie auf die höhere Literatur sozusagen einzuführen. Oder
ihr wollt sie in ein anderes Reich der Literatur locken.
Ganz genau. Ich glaube, was dem Ganzen eben fehlt, ist tatsächlich eine öffentlich-rechtliche Stimme, die Literaturkritik. Und ich sehe einfach eine sehr, sehr große Chance darin, dass man es schafft, Menschen für Bücher, die eben über diese TikTok-Hypes hinausgehen, zu begeistern. Mhm. Ich finde, man kann sich ganz gut vorstellen, wie so eine große Schwester, eine Lehrer oder Mutter, Vater, die einem irgendwie vielleicht früher so Bücher irgendwie an die Hand gegeben haben, die dann plötzlich so einem einen neuen Horizont eröffnet haben und auf eine Art und Weise versuchen wir das jetzt.
Mhm. Also der coole Onkel oder die coole Tante.
Ganz genau, ja.
Sowas letztendlich ja auch so wie das literarische Quartett runtergebrochen auf die Gen Z so ungefähr für ein junges Publikum. Was unterscheidet euren Kanal, was unterscheidet BR Literally von anderen BookTok-Formaten?
Also wir finden es super, super toll, dass Literatur so viel stattfindet auf TikTok. Das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal betonen. Also es soll quasi kein, jetzt nicht irgendwie negativ für die Kanäle sein, die jetzt da schon existieren. Auf was wir uns fokussieren wollen, ist zum Beispiel Gegenwartsliteratur, die eben über Fantasy- und Romance-Titel hinausgeht. Dann auf jeden Fall auch die Einordnung von Klassikern. Und ich würde sagen, generell das Thema so Kontextualisierung, also eben eine Kritik, die über den persönlichen Geschmack hinausgeht und vor allem eben auch eine unabhängige journalistische Stimme bei dem Ganzen sein, weil was uns bei der Analyse auch aufgefallen ist von diesen ganzen Kanälen, es sind sehr, sehr viele Privatpersonen, Laien, was natürlich total cool ist, tauschen sich gegenseitig aus, aber es sind eben auch viele Buchläden da und Verlage und die haben natürlich auch ein Interesse, was zu verkaufen und da fehlt einfach auch eine unabhängige und vielleicht auch kritische Stimme.
Wie lang darf denn so ein BookTok-Video eigentlich sein, damit es funktioniert? Und wie lang seid ihr?
Also ich würde grundsätzlich sagen, dass die BookTok-Community eine viel dankbarere Community ist, als jetzt vielleicht das, was man sonst klassisch von TikTok gewohnt ist. Da ist der Habitus wirklich auch so, dass man auch längere Videos sich gerne mal anschaut. Also die Videos können auch wirklich über eine Minute gehen, was...
So lang!
So lang, genau. Was normalerweise spricht man ja oft von 30 Sekunden, 15 Sekunden. Aber mittlerweile ist es auch so, dass TikTok sogar längere Videos pusht und mehr dafür sorgen will, dass es eben eine Plattform auch wird, auf der längere Videos laufen. Deswegen, unser Anspruch ist, so viel Platz, wie ein Buch zu besprechen braucht, bekommt es auch. Und es soll auf jeden Fall nicht am Tiefgang scheitern bei uns.
Miriam, du bist eine der beiden Hosts, nutzt selber sehr viel TikTok. Darf ich dich noch zur Generation TikTok dann zählen? Zählst du dich noch selber zur Generation TikTok?
Ich bin Jahrgang 97, das heißt, ich bin ganz am Ende dieser ominösen Gen Z. Aber ich bin unsicher. Ich glaube, irgendwo dazwischen.
Okay. Dein anderer Host-Kollege ist definitiv schon dem offiziellen Gen Z-Alter entwachsen. Es ist Kollege Knut Kortzen. Ihr seid das neue BR Literally Team. Wie ist eure Rollenverteilung? Was macht Knut dann zum Beispiel?
Knut ist eigentlich im Prinzip das, wofür ihn Sie, liebes Kulturweltpublikum, eh schon kennen. Er ist der erfahrene Literaturkritiker und wird auch auf TikTok dort seine Expertise weitergeben und der Community vor allem auch seine tolle Fähigkeit von Rezitieren. Ich finde das großartig, wie Knut kann einfach wirklich oft aus dem Stegreif und eben auch ausgewählte Zitate präsentieren. Mhm. Er ist vor allem dafür zuständig, auch Klassiker einzuordnen, und Knut wird außerdem auch tatsächlich Themen aus dem Bayern 2 Literaturmagazin auf TikTok bringen.
Okay, was ist dein Spezialgebiet für BL Literally, Miriam?
Ich bin dafür zuständig, auch Hype-Bücher, die auf TikTok schon bekannt sind, einzuordnen. Dadurch, dass ich eben selbst auch schon viel gelesen habe, was da einfach stattfindet. Und ich bin aber gleichzeitig schon auch für, ich sage jetzt mal, Neuerscheinungen aus der Belletristik, aus der Literaturkritik zuständig und versuche aber sehr stark eben die Augenhöhe zur Community zu bewahren, weil das ist uns wirklich auch sehr, sehr wichtig bei unserem Projekt.
Ein Video ist schon online, noch ohne Text, aber Knut und du, liebe Miriam, ihr haltet so eure Lieblingsbücher, eure lebensprägenden Bücher in die Kamera. Kannst du uns schon ein bisschen was erzählen, was in deinem ersten BookTok Video passiert, in deinem ersten BL Literally Video?
Sehr gerne. Ich werde Yellowface von R.F. Kuang, ein Hype-Roman von TikTok, rezensieren und erklären, warum der Hype um dieses Buch tatsächlich sehr berechtigt ist.
Ein Video gibt es schon, der Kanal ist jetzt gestartet. Ihr seid so quasi in der Aufwärmphase. Wie viel BL Literally wird es denn ab sofort geben?
Es werden so circa 4 Posts pro Woche sein. Und genau, also es ist auch zum Beispiel in Planung, dass Knut wird bald sein Lieblingsbuch von Franz Kafka vorstellen.
Ja, der ist ja berühmt für seine sehr, sehr kurzen Werke. Kann man sehr gut auf. Das ist ja fast schon eine Sportart, irgendwie so dicke Klassiker dann in absolut TikTok-kompatiblem Format irgendwie die Essenz da darzustellen.
Das stimmt. Aber es ist ja mit irgendwie, ich sage jetzt mal 1,30, 2 Minuten gar nicht mehr so weit vom Radiobeitrag entfernt.
Stimmt auch. Wir werden es verfolgen. Am besten einfach euch abonnieren auf TikTok.
Ganz genau. Und auch sehr, sehr gerne mitdiskutieren und schreiben. Genau.
Auf TikTok BR Literally. Muss ich einfach nur reingeben, oder?
Genau,
oder
das Handle ist BR-Literally.
Das BR Literally BookTok-Zeitalter hat begonnen. Wie aufregend. Es werden spannende Zeiten. Danke fürs Kommen, Miriam.
Dankeschön.
Ja, und sollte sich demnächst auf BookTok das Thema Klimakrisenpoesie als Trend herauskristallisieren, da würde ich als BookTok-Influencer dann auf jeden Fall Musik von Grand Hotel Schilling als Musiktapete nehmen. Denn wie singen sie da gleich im Titelsong vom neuen Album so schön? Was sind schon 2-3 Grad in 30 Jahren Leben wie am Polar? Sie hören die Kulturwelt mit Casio-Pop und Endzeitgefühlen von der Band Grand Hotel Schilling, die dem klimakollapsbedingten Ende der Welt entgegensingt. Wir kommen zu einem Landsmann vom Grand Hotel Schilling, der deutlich optimistischer in die Zukunft blickt.
als ich noch unsterblich war, heißt der neueste Erzählband des Schriftstellers Christoph Ranzmayr. Der ist Anfang März erschienen, rechtzeitig zu Ranzmayrs heutigem 70. Geburtstag. Die Bücher des weit gereisten Wieners wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Knut Kortzen gratuliert.
Es gibt ja nichts, worum es in der Erzählung nicht gehen darf und nicht gehen kann. Man kann erzählend über alles reden, worüber man grundsätzlich und überhaupt reden kann.
Deshalb erzählt Christoph Ranzmayr auch in seinen Dankreden bei der Entgegennahme von Literaturpreisen eher, als dass er erklärt. Darum berichtet der vielfach Ausgezeichnete selbst bei solchen Anlässen, da man von ihm erwartet, dass er über sein Werk spricht, lieber aus abgeschiedenen Weltgegenden, aus dem tibetischen Hochland etwa, dem südchinesischen Meer oder der vulkanischen Gerölllandschaft Islands, kurz aus der uns meist unvertrauten Ferne, die seine Zuflucht ist. Er ist bis heute viel unterwegs. Fast hat man den Eindruck, Christoph Ranzmayr, der physiognomisch an Edgar Allan Poe erinnert, habe sich aus Poes Erzählung »Das Tagebuch des Julius Rodman« sein Motto gewählt, das da lautet »Er floh in die Wüste wie zu einer Freundin«. Eine Art Halbnomade, ein versprengter Wallfahrer. So charakterisiert sich der Schriftsteller, dem das Reisen auf Routen ins Entlegene eine Naturnotwendigkeit ist. Und das geschieht bei ihm meist zu Fuß.
Dieses Reisen spielt sich ja nicht in dieser Hektik ab, in der es vielleicht erscheint, sondern das Reisen führt ja von einem stillen, ruhigen Ort zum anderen ruhigen Ort. Ist aber natürlich auch eine Form der Erfahrung, der Wahrnehmung von Welt. Der, der reist, wird vielleicht eine Art Immunität gegen das Beharren auf dem Standpunkt, Immunität gegen jede Art von kulturellem Dogmatismus entwickeln, im günstigsten Fall, sage ich. Denn das, was an einem Ort so unglaublich wichtig, so unumstößlich und dogmatisch gesichert erscheint, ist schon am nächsten Ort wieder Gegenstand eines Witzes oder verliert alles Gewicht und nimmt eine große Leichtigkeit an und verfliegt.
Ich gehe auf und davon. Das ist der Leitsatz dieses streunenden Erzählers, der allein oder mit Freunden wie Reinhold Messner karge Gebirgszüge erklettert, unwirtliche Küstengegenden umsegelt oder das Packeis durchwandert. So war er mit Messner, dem 8000er-Mann, 2003 am Schauplatz seines modernen Klassikers »Die Schrecken des Eises und der Finsternis« auf den Inseln des Franz-Josef-Lands. So gut und präzise fand Reinhold Messner das Terrain in Ranzmayrs 1984 veröffentlichtem Buch beschrieben, dass er völlig verblüfft war, vom Autor zu hören, er sei dort bisher nicht gewesen. Seine Schilderungen damals seien sämtlich sorgfältiger Recherche und ansonsten der Imagination geschuldet.
Es ist natürlich so, dass für einen Erzähler das schwierige Gelände deswegen interessant werden kann, weil das, was ein menschliches Leben ausmacht, das Dramatische, das auch das Komische an einem menschlichen Leben, im schwierigen Gelände umso deutlicher wird. Weil die einzelne Figur, die zum Beispiel in der Wüste, die zum Beispiel im Hochgebirge, die zum Beispiel in einer Ruinenlandschaft oder durch eine Ruinenlandschaft sich bewegt, deren Konturen und deren Geschichte wird einfach allein durch den Hintergrund deutlicher.
Christoph Ranzmayr taucht in fremde, letzte Welten ein, manchmal im Wortsinn. In seinem Buch »Damen und Herren unter Wasser« über das Leben in den tiefsten Tiefen des Meeres nimmt er uns mit bei dem, was er »submarines Fliegen« nennt. Der Österreicher ist ein begnadeter Vorleser. Das Vorlesen als kulturelle Praxis hält er hoch, auch weil für ihn die Oralität, die Mündlichkeit der Literatur essentiell ist.
Ja, völlig. Denn durch diese vielen Reisen, aber vor allem durch das viele und lange Zuhören auf diesen Reisen, und ich war ja sehr oft in schriftlosen Gesellschaften unterwegs, von den Berbern im Atlasgebirge bis zu den Erzählern im tibetischen Hochland oder den Erzählern in Amazonien, habe ich gesehen und mit großer Faszination gehört, dass es eben eine Literatur, eine wunderbare Literatur gibt, die auf Schrift verzichten kann, die nur eine Stimme und ein Ohr braucht.
Mein Thema ist der Einzelne, hat der Steppenläufer Christoph Ranzmayr mal in seinem Werk »Geständnisse eines Touristen, ein Verhör« geschrieben. Darin stellt er fest, weder sei er ein Prediger, noch Moralist, noch Prophet. Das journalistische Meinungsinkasso, dieses »Was denken Sie über diese oder jene politische Angelegenheit?«, interessiert ihn nicht.
Heute wird er 70 Jahre alt. Wir gratulieren dem österreichischen Erfolgsautoren Christoph Ranzmayr. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt um 8.54 Uhr. Das Paradoxon der Demokratie bedeutet, dass man mit Hilfe demokratischer Instrumente die Demokratie tödlich verwunden kann, sagte vergangene Woche Martin Renner von der AfD bei der Kanzlerfragestunde im Bundestag. Ein Raunen ging dabei durch die Runde. Würde der AfD-Mann zu einer kritischen Selbstbetrachtung ansetzen? Oder wollte er seinen Demokratie-Paradoxon-Aufsager als Drohung ans Plenum verstanden wissen? Am Ende mündete sein Redebeitrag in der Frage, ob sich der Kanzler als, Zitat, ehemaliger linker Aktivist im Angesicht der linksradikalen Anschläge auf das Tesla-Werk in Brandenburg als Experte für das demokratische Paradoxon fühle. Über dieses Stöckchen ist der Kanzler dann freilich nicht gesprungen und hat dann weniger sich als vielmehr die Demokratie verbal verteidigt. Und jetzt aber die Frage, wie steht's aktuell um die Abwehrkräfte der Demokratie? Jetzt in Zeiten, in denen es mittlerweile auf der Welt mehr autokratische Staaten als demokratische Staaten gibt. Überlegungen dazu von Max Sippenauer und Lili Rugel.
Eigentlich ist es eine gute Idee. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Demokratie. Freie Wahlen. Eine Gesellschaft, in der jede Stimme zählt. In der Kompromisse ausgehandelt werden müssen, bevor Gesetze entstehen. Doch zeitgleich zu den immer drängenderen Problemen unserer Zeit, Klimakatastrophe und Krieg, erleben Populisten einen neuen Aufschwung in Europa. Sie punkten mit der Erzählung, dass Mitbestimmung eine Illusion sei, dass nicht das Volk, sondern Eliten das Land beherrschten. Geschickt nutzen sie tatsächlich bestehende Ungleichheiten, um dieses Narrativ zu untermauern. Wie wehrhaft ist eine Demokratie dagegen? Die Philosophin Lisa Herzog sagt, eine gestärkte Teilhabe kann gegen Demokratieverdrossenheit helfen.
Ein Ansatz ist, das Wahlalter abzusenken oder sogar Menschen mit Kindern zusätzliche Stimmen zu geben, die sie einsetzen können für das Wohl ihrer Kinder, um eben langfristig in die Zukunft zu denken.
Entscheidend für eine funktionierende Demokratie ist auch, wie viel Zeit man ihr einräumt. Denn das Wählen gehen alle 4 Jahre reicht nicht aus. Doch unsere Leben sind heute durchtaktet von Arbeit, in Unternehmen, die oft streng hierarchisch organisiert sind. Zeit für ein gelebtes demokratisches Miteinander ist da nicht.
Haben Menschen eben die Möglichkeit, sowohl ein ordentliches Einkommen zu verdienen, als auch sich demokratisch, zivilgesellschaftlich zu engagieren? Aber auch, wie schauen denn die Verhältnisse im Joballtag aus? Lernen wir da auch in gewisser Weise demokratische Fähigkeiten, eben Kompromisse auszuhandeln, auch mal bei einer Abstimmungsniederlage dann trotzdem weiterzumachen? Oder ist dieses Wirtschaftssystem so, dass Menschen sich eben nur noch als Konkurrentinnen und Konkurrenten erleben und da keinerlei demokratische Fähigkeit entwickelt wird?
Wie sicher wir uns waren. Demokratie ist die beste Herrschaftsform. Nun steht viel auf dem Spiel. Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Auch das ist nicht neu, aber überfordernd. Wir sind jetzt gefragt, das demokratische Miteinander in den Alltag hineinzutragen. Das sagt der Politologe Ivan Krastev.
Das Wichtigste ist, Menschen dazu zu motivieren, sich mehr auf das zu konzentrieren, was sie kennen, und sich dort politisch zu beteiligen. Also die Verankerung der Demokratie in der persönlichen, wirklichen Erfahrung. Was passiert gerade? Was kriege ich bezahlt? Was sind meine Beziehungen zu anderen Menschen? Das ist wahrscheinlich besser, als zu glauben, dass wir eine bestimmte Art von Ideologie erfinden können, die die Menschen wahnsinnig mobilisiert.
Als die Korrektivrecherche zu den Remigrationsfantasien der AfD veröffentlicht worden ist, sind die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße gegangen, um für Vielfalt und Demokratie zu demonstrieren. Vielleicht schlagen sie ja gerade an, die Immunkräfte unserer Demokratie, das sich nicht spalten lassen wollen. Das Wissen, man gewinnt nicht immer das, was man möchte, aber verliert auch nicht viel. Denn die Demokratie ist immer ein Ringen um Balance.
Soweit Gedanken über die Krisen von Demokratien hier am Ende der Bayern 2 Kulturwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruhland.